Sie rüber. Jetzt gehen wir, fangen wir an. Ja, letzte Stunde. Wir hatten uns vorgenommen, nach diesem, ja, dieser sehr langen Durchstrecke für Sie durch dieses Semester, ja, zum Schluss noch etwas über einen Anschluss über den Kommunikationsbegriff zu sagen. Dabei kann man sich nur auf Glatteis begeben. Ich möchte mal so anfangen. Was ist die Philologie des Begriffs? Nämlich die Philologie des Begriffs verweist auf das Grundproblem. Kommunikare ist eine absichtliche Mitteilung. Ich kommuniziere Ihnen etwas, wenn ich Ihnen absichtlich etwas mitteile. Wir treffen uns morgen um 9 Uhr. Diese Mitteilung, die kann sprachlich erfolgen. Herr Müller, wie sieht es bei Ihnen aus? Wir treffen uns morgen um 7 Uhr. Also Sie bekommen eine bestimmte Information mitgeteilt. Die Kommunion steht aber für eine Gemeinsamkeit zwischen dem Sprecher, dem Hörer, dem Adressaten. Natürlich können Adressaten und Hörer auseinanderfallen. Sie können Adressat und Hörer sein. Es kann aber auch einen Hörer geben, der jetzt da hinten irgendwo lauscht, unserer Vorlesung, ohne dass er Adressat sind. Sie sind für mich Adressat und Hörer. Und nun haben Sie sich grundsätzlich zu fragen, worin besteht die Gemeinsamkeit? Man nennt das auch Strukturdeterminierung in dem kommunikativen Vorgang und zwischen, sagen wir mal, dem Sprecher, dem Agent und dem Adressaten. Wir setzen natürlich voraus, obwohl das keine kommunikative Eigenschaft haben, dass wir über eine vergleichbare Neurophysiologie verfügen. Dass sie nicht neurophysiologisch völlig anders funktionieren als ich. Dass die Kommilitonin nicht neurophysiologisch anders funktioniert als ich. Als eine notwendige Bedingung, erklärt aber keine Kommunikation. Weil die Kommunikation in der Neurophysiologie keine Resonanz hat. Also was ist die Strukturdeterminiertheit? Nun gibt es ein Problem in dieser. Die Soziologen haben sich darüber Gedanken gemacht, seit Parsons, sagen wir schon bei Weber. Ich will darauf gar nicht eingehen. Was sind denn die Eigenschaften solcher kommunikativer Akte? Und nun gibt es eine Tradition, die auf einer Anlaufstelle, das sind zwei Seiten in dem Buch Der Baum der Erkenntnis von Maturana und Varela, wo die sagen, Kommunikation ist keine Übertragung einer Information. Ich verkode nicht etwas in eine Röhre und Sie dekodiere nicht etwas. Es wird nichts übertragen. Man spricht da auch Kritik an der Übertragungsmetapher. Dem hat sich Luhmann angeschlossen. Wenn Sie die einschlägigen Artikel lesen, schließt er sich dem an. Der sagt, Kommunikation, die mitgeteilte Information, die ist zu verstehen. Die wandert nicht von mir zu Ihnen. Zirkuliert auch nicht unter uns. Sondern die Information bleibt immer auch bei mir. Also ich gebe nicht etwas ab an Sie, Sie nehmen nicht etwas auf von mir. Insofern ist dann seine Argumentation, wir haben die Kommunikationsanalyse aus einer objektiven Perspektive vorzunehmen, nämlich aus der Perspektive des Adressaten. Gleich verstehen. Wobei der unter Verstehen, das Analysieren zum Verstehen, die Unterscheidung zwischen Information und Mitteilung ist. Ich teile Ihnen mit, wir treffen uns morgen und die Information ist wo? An der Hauptwache. Und diese Unterscheidung haben Sie zu treffen. Und wenn Sie die Unterscheidung getroffen haben, dann haben Sie den kommunikativen Akt verstanden. Nur verstanden. Und nach Luhmann bedarf es dazu keiner Sondermethodologie des Sinnverstehens. Also wie bei Max Weber zum Beispiel. Oder in der phänomenologischen Soziologie. Ich brauche nur die Unterscheidung zwischen Mitteilung und Information zu treffen. Ich sage dazu gleich dann noch etwas. Der nächste Punkt ist dann der, sagt er, ja, Sie haben meine Mitteilung, meine Information verstanden. Ich mache das jetzt etwas weiter. Sie können das akzeptieren, würde ich sagen mal so. Bringen Sie mir bitte das Buch. Akzeptieren. Bringen mir das Buch. Sie können es ablehnen, Sie können sagen, ja, Herr Müller, ich bin nicht Ihre Hilfskraft, ich bringe Ihnen gar nichts. Und Sie können, ja, wie können, ich überlege mir, ja, Sie können es hinnehmen, man könnte sagen, Sie können es hinnehmen. Sie sind indifferent. Ich sage, bringen Sie mir das Buch. Und ja, hier bitte, dabei haben Sie das Buch. Indifferent. Der dritte Punkt wäre, dass Sie dann den Akt auch ausführen. Mir das Buch bringen. Oder nicht bringen. Das ist immer dual kodiert. Also, Sie haben mich verstanden, Sie haben das akzeptiert, nicht akzeptiert, haben es hingenommen und haben meiner Behauptung Glauben geschenkt, haben meiner Frage beantwortet, haben meiner Aufforderung befolgt. Nun können bestimmte dieser Akte organisationell gebunden sein. Zum Beispiel Befehle. Befehle sind organisationell, institutionelle Akte. Das Eingehen von Verträgen sind quasi Befehle, sind bedingte Aufforderungen und Forderungen, die wir haben untereinander. Wenn Sie einen Vertrag abschließen, haben Sie einen bestimmten Anspruch, dass Sie zum Beispiel zahlen und ein Produkt bekommen. Müssen nicht vertiefen. Das Problem ist, dass das eigentlich höherer bezogene Bedingungen sind Und der Luhmann argumentiert jetzt so. Die sprecherbezogenen Bedingungen sind eigentlich nur Informationen und Mitteilungen. Da würde ich sagen, da stimmt was nicht. Die Intention spielt in Luhmanns Kommunikationsbegriff keine Rolle. Da werde ich mich auch mit keinem Luhmannianer verständigen können. Warum brauchen wir die Intention, die Sprecherabsicht? Nämlich dann haben Sie wieder einen Rückverweis auf den Sprecher. Und zwar in zweifacher Weise. Der erste Satz ist die, das betrifft das Verstehen. Die Aufforderung ist als Aufforderung zu verstehen und nicht als Wunsch. Die Behauptung ist als Behauptung zu verstehen und nicht als irgendwas anderes, als indirekte Aufforderung. Es regnet, ist eine Behauptung. Ich fordere Sie damit indirekt auf, Schirme zu nehmen. Im Standardfall können Sie das natürlich, wenn Sie von einer wörtlichen Bedeutung ausgehen. Im kommunikationsstrategischen Zusammenhang brauchen Sie weitere Informationen. Ich kann Sie auch versuchen zu täuschen. Eine Finte zum Beispiel kann Sie systematisch in die Irre führen. In einer Konkurrenzsituation, einer Kampfsituation. Ich kann Sie auch scherzhaft in irgendeine Irre führen. Sage ich, das habe ich einen Spaß gemacht. Geht alles. Also haben Sie, hat der Sprecher die Intention seines Kommunikationsangebotes. Begleiten Sie mich bitte zur Bockenheimer Warte. Das hat er auf Seiten des Adressaten irgendwie sicherzustellen. Also bedarf es einer der Analyse einer kommunikativen Intention. Es geht auf Kreis zurück, auch eine ganz bestimmte Bedeutungstheorie, war nicht so. Das hat man kritisiert mit Beispielen, mit Gegenbeispielen. Sie können das in dem zweiten Teil der soziologischen Theorie der Gegenwartsgesellschaft nachlesen. Ich habe es einmal so zusammengefasst. Aber ich denke, es kommt hier noch ein Gesichtspunkt hinzu. Wann ist denn der kommunikative Akt in Bezug auf das Erkennen meiner Intention abgeschlossen? Das ist eine interessante Frage. Sie ist eigentlich erst dann abgeschlossen, wenn ich erkannt habe, dass Sie meine Absicht erkannt haben. Das kann durch Routinen gedeckt sein. Durch bestimmte Regularitäten in den Kommunikationsabläufen. Also auch bei nichtsprachlichen Kommunikation, denken Sie Schiffercode, Verkehrsregeln, da haben Sie bestimmte Regularitäten. Signalsprache, Feuersymbole. Wenn ich Rauchzeichen mache, ist das eine instrumentelle Handlung sein, indem ich Sie warnen will, dass irgendwelche Wölfe im Anmarsch sind und sie sich aufrüsten sollen oder was auch immer. Oder ich kann auch Rauchzeichen machen, dass ein Freund kommt. Da brauchen Sie eine Regularität. Und das Verstehen dieser Rauchzeichen ist von der Situation abhängig, von der Definition der Situation abhängig. Wenn Sie eine höherstufige Kommunikation haben, also wo Sie zwischen Behauptungen und Inhalten von Behauptungen wegen mir Propositionen unterscheiden können, dann können Sie auch situationsunabhängig kommunizieren. Ich kann nicht nur Ihnen gegenüber, Sie können nicht nur mir gegenüber etwas behaupten, ich kann es auch gegenüber meinem Nachbar. Sie können mich nicht nur auffordern, wenn Sie sagen, Herr Breyer, sagen Sie mal, sind hier Hochschullehrer, es kommt schon wieder eine Viertelstunde zu spät, ja, also irgendwie, wir haben ja auch einen Tagesplan und reziprok. Dann können Sie die, also ich akzeptiere auch Propositionen, wollen wir es nicht vertiefen, dann können Sie das situationsunabhängig halten. Problem hört aus. Meine Überlegung ist, ich habe nicht nur zu intendieren, dass Sie über eine Regularität, über ein Signalverhalten oder explizit, dass Sie meine Mitteilung und die Absicht meiner Mitteilung erkennen, sondern ich habe auch zu erkennen, dass Sie meine Absicht erkannt haben. Dann ist eigentlich, wie Sie das nennen wollen, ja, das sind in dem Fall wirklich nur Wörter. Also da können Sie mal Nominalist sein. Ob Sie sagen, ich erkenne die Absicht, der Adressat erkennt die Absicht. Oder der Sprecher erkennt die Absicht, dass der Adressat seine Absicht erkannt hat. Also der Begriff des Verstehens, man kann das anders schon ein gewisses Erklären annähern. Ja? Wir können auch natürlich sagen, Verstehen ist auch etwas Semantisches. Dann ist es sprachlich gebunden. Das können wir erstmal ganz dahingestellt sein lassen. Wichtig ist, dass Sie dass ich erkenne, dass Sie meine Absicht erkannt haben. Wenn Sie sagen, wir treffen uns morgen um 13 Uhr, Sie sagen, ja, wir treffen uns um 13 Uhr in der Bankhammer Warte, bei der Hauptwache, irgendwo. Dann habe ich, wenn Sie das sagen, erkannt, dass Sie meine Absicht, mich mit Ihnen verabzureden, erkannt haben. Wir sind nur in der Kurzform. Aber jetzt haben Sie das noch nicht akzeptiert. Sie können es ablehnen. Sie können es auch hinnehmen, aus irgendeinem opportunistischen Motiv. Und der nächste Punkt ist, es muss Ausführungsbedingungen geben. Ich kann mich mit Ihnen nicht an der Hauptwache verabreden, wenn es keine Hauptwache in Frankfurt gibt. Das heißt, es werden für die Ausführung immer bestimmte Existenzpressoppositionen gemacht. Ich kann nicht mit Ihnen ins Kino gehen, wenn es in Frankfurt kein Kino gibt. Dann kommt die Handlung gar nicht zustande. Ist sie schon null. Das sind Bedingungen auf der Adressatenseite. Das können Sie jetzt erfolgreich sein nennen. Jetzt gibt es aber Bedingungen auf der Agent-Seite. Und diese Bedingungen werden nicht hörerbezogen eingeführt. Also zum Beispiel die Behauptung eines Satzes in der Syntax, Semantik, Grammatik des Französischen, des Deutschen, des Russischen, Chinesischen. Ein bestimmter Handlungstyp, spazieren gehen oder mit Ihnen durch Frankfurt bummeln, als Handlungstyp, wird nicht hörerspezifisch eingeführt. Das ist ein ganz bestimmter Typus, der realisiert werden kann oder mit jemandem oder nicht. Und so können Sie das weiter durchspielen. Also wir unterscheiden, dass die Realisierung, können Sie sagen, Gelingen einer Handlung, die ist nicht hörerspezifisch. Die ist nicht hörerspezifisch. Und ihr Erfolg. Der Erfolg ist hörerspezifisch. Er muss verstanden werden, akzeptiert werden, nicht akzeptiert werden, kann hingenommen werden und ausgeführt werden. Und hier brauchen wir aus meiner Sicht zumindest eine kommunikative Absicht. Das würde ein Lumanianer nicht akzeptieren. Der Lumanianer würde sagen, das ist ja Psychologie. Sondern die Absichten ergeben sich erst im Prozess der Kommunikation. Das finde ich nicht überzeugend. Sie, jetzt im Rahmen der Analyse des Rahmens, nur des Rahmens. Diese Unterscheidung haben wir zu treffen. Der nächste Punkt, also haben wir als Bestandteil eine Information, nehmen wir das mal primitiv, oder einen bestimmten Sachverhalt. Eine Absicht. Wir haben auch, das beschäftigt uns nochmal am Mittwoch, einen bestimmten leiblichen Ausdruck, der meine Absichten unterstreichen kann, verstärken kann, meine Motive kommunizieren kann. Zornig oder Trauer, ja, das ist leiblich gebunden, körperlich gebunden, können Sie nicht abstrahieren. Nun können Sie, bekannter Satz, man kann aufhören zu sprechen, ohne aufhören zu kommunizieren. Wie ich mich anderen gegenüber präsentiere, ob ich einen Anzug anhabe, wie ich mich Gesicht verziehe, ja, ob ich einschlafe, ich konzentriert sitze. Sie haben die Mitteilung, den Mitteilungsakt. Der Mitteilungsakt ist immer fremdbezogen. Also insofern kann ich auch nicht mit mir selbst reden. Ich kann auch nicht mit mir selbst kommunizieren. Also wir reden und denken oft so, weil ich mich nicht fasse. Natürlich kann ich reden. Was haben wir jetzt mit mir? Ja, mit wem rede ich denn da? Ich rede vor mich hin. Ich kann laut und leise denken, indem ich meine mentale Sprache, oder die Sprache, die ich spreche, über die ich verfüge, mental, biologisch verfüge, konditioniert und programmiert ist, irgendwie betätige. Aber da spreche ich nicht mit niemandem. Da spreche ich, verdopple mich nicht in zwei Personen. Ich habe eine mentale Rede und kann eine mentale Sprache haben, ein mentales Denken haben. Ich gehe sogar auch, dass Denken vorsprachlich kodiert ist. Das bestreiten natürlich viele, da bin ich, aber gut. Aber das ist wichtig. Diese Mitteilung, die hat bei Ihnen auch repräsentiert zu sein. Als Umweltfaktor. Hatte neulich eine Diskussion, ja, warum sagt, da komme ich, das ist immer dann so, naja, gut, wie die, gehen dann wie die Katze um erreichen, bleiben an einem bestimmten Punkt, dann wird alles blockiert in der Diskussion. Warum sagt der Luhmann, war der ein böser Mensch? Menschen sind keine Teile von sozialen Systemen. Können sie auch nicht sein. Mein Magen ist kein soziales System. Ich bin auch nicht an meine Beine gekoppelt in der Kommunikation, sondern an mein Bewusstsein gekoppelt. Also in der Theorie. Ich kann nicht mit meinen Füßen, mit meinem Bewusstsein auch Kommunikation stören. Kann protestieren. Aber das Protestieren ist keine Eigenschaft irgendeiner Körperbewegung. Da haben Sie eine Realisierungsrelation, ein konstitutives Prinzip. by way of, nicht by mean of, by means of. Da sehen Sie das konstitutive Prinzip. Und dann halt auf der anderen Seite das Verstehen, Akzeptieren, Ablehnen, Hinnehmen und das Ausführen. Und alle diese Bestandteile haben unterschiedliche logische und semantische Strukturen. Das kann man analysieren. Das führe ich jetzt aber nicht durch, würde mich zu lange anhalten. Das ganze Geschehen, also ich würde auch den Ausdruck des Leibes mit reinnehmen, Gesten, sag mal, als Grenzen meiner eigenen Existenz, Grenzen ihrer eigenen Existenz. Ich erreiche ja nicht ihr Bewusstsein, kann sie beobachten. Aber sie existieren natürlich. Also ich konstituiere sie nicht, wie das der Husserl meint. Sondern wenn sie nicht auch irgendwie körperlich real existieren würden, würden sie... Es gibt diesen schönen Satz in dem Kapitel L'Entrée, in dem Lettre, da sagt der Sartre, der andere existiert oder er verschwindet. Sie sind keine Fiktion. Sie sind aber auch nicht nur ein Körper. Gut, das geht auf das Problem dann, wie konzeptuiere ich den anderen von einer Perspektive aus oder wie konzeptualisieren Sie den anderen von Ihrer Perspektive aus. Nun können Sie sagen, jetzt sind wir immer noch nicht weit gekommen. Da stehen wir hier immer noch nicht richtig auf sicherem Boden. Was kann man damit anfangen? Man kann damit Voraussetzungen von Kommunikationssystemen, von Kommunikation klären. Aber Sie brauchen noch etwas anderes. Sie brauchen noch, wenn Sie in die soziologische Analyse einschalten, Interaktionsbedingungen. Handlungen initiieren oder setzen in Kraft bestimmte Interaktionsbedingungen. Die können Sie auch vom Alkara, die können symmetrisch sein, gegenseitig. Ich tue, was du tust. Du tust, was ich tue. Sind Sie freundlich, bin ich auch freundlich. Sind Sie bösartig, bin ich auch bösartig. Ja. Also da liegt dann eine Reziprozität als Gegenseitigkeit vor. Dann kann man sehen, wie weit man kommt. Wie kommen die Interessen zusammen, wie hoch sind die Gemeinsamkeiten, spielen dann natürlich auch nicht rationale Bestandteile eine Rolle. Also symmetrische Beziehungen als Interaktionsbedingungen. Dann gibt es asymmetrische Interaktionsbedingungen. Alle organisationellen Ordnungen sind asymmetrisch. Sie haben einen Vorgesetzten. Wobei der Hochschullehrer noch auf dem Iststand aufgrund seines kooperativen Staats ein gewisses Privileg hat, nämlich solange er den Präsidenten nicht mit der Pistole bedroht oder in der Frankfurter Innenstadt irgendwelche silbernen Kaffeelöffel klaut, können Sie dem schwer was vorschreiben oder seine Dienstpflichten verletzt. Er hat einen gewissen Sonderanstand. Wenn Sie einen Vertrag eingehen, unterlegen Sie auch einer asymmetrischen Interaktionsbedingung. Sie haben Vorgesetzten, aber keine Herren. Der Luhmann hat das mal richtig in der Organisationssoziologie gebracht. In Organisationen gibt es keine Herren, sondern nur Chefs. Sie haben einen Chef, einen Vorgesetzten. Der kann Ihnen aber nicht alles befehlen. Der kann Ihnen nur bestimmte Anweisungen geben. Im Rahmen Ihres Dienstvertrags. Die nächste Bedingung wäre komplementär. Wir fünf tragen einen Tisch aus dem Raum. Wir fünf besuchen, übernächste Woche zusammen, das Historische Museum. Also unsere Handlung, Interaktion wird sich dann ergänzen. Kann auch organisiert sein, ja. Also ich gucke, ja, wo ist das? War ja noch nie dort. Sagt, also ich kenne es, weiß, ich würde gucken, wo es ist. Sie sagt, aha, mit welcher U-Bahn kommen wir ran, ja. Der andere sagt, ja, können wir da noch einen Kaffee trinken? Gibt es überhaupt einen Kaffee in der Nähe oder wie auch? Da hätten wir eine komplementäre Interaktionsbedingung. Und dann gibt es noch eine isomorphe Interaktionsbedingung. Was ist eine Isomorphe? Eine Isomorphie ist eine, Sie können das unter alles relationslogisch darstellen. Ist auch eine bestimmte Relation, die eine eindeutige Zuordnung vornimmt von Beziehungen. Zum Beispiel eine Empfehlung. Wenn ich Ihnen eine Empfehlung gebe, oder Sie geben mir eine Empfehlung, was heißt das? Was sagen Sie damit? Ich kürze das jetzt alles ab. Wenn ich in deiner Situation wäre, nun können Sie das mit einem irrealen Ausdruck noch versehen, würde ich so und so handeln. Sie können auch weglassen, sagen, wenn ich in deiner Situation wäre, handle ich so. Da können sich Beispiele ausdenken. Wenn ich in der Situation des Erstsemesters wäre, würde ich möglichst zügig meine Scheine sammeln, sagt man, ja, also meine Referate schreiben, um Spielraum für meine Bachelorarbeit zu haben. Wäre eine Empfehlung. Und da sehen Sie, das Commitment ist nicht nur symmetrisch, ich tue, was du tust, sondern strenger. Ich würde genauso handeln, wie Sie handeln oder wie Sie handeln würden. Sie können es abschwächen. Also man kann es abschwächen, weil ich ja nicht Sie bin, Sie sind nicht ich. Ja. Also, ich kann das dann nur so von der Situationsdefinition projizieren. Also wir haben die ja. Wir haben also die Struktur, das ist auch das Problem, man hat sich immer darüber Gedanken gehabt. Ja, fremd, wie kann ich denn Fremdstößiges verstehen? Kann ich Ihre Empfindungen, Ihre Gefühle verstehen? Ich würde sagen, natürlich nicht, ja, Ihr, nicht meine. Mal abgesehen von dem Problem der Intimität, ja. Halt kompliziert. Aber wir setzen eine ganz bestimmte Struktur voraus. Ich setze voraus, dass Sie in bestimmten Situationen nicht viel anders erleben als ich. Ob das beim Japaner auch der Fall ist, beim Chinesen, beim Koreaner, beim Eskimo, darf man unter anderem, ist auch politisch korrekt noch zu sagen, ja, beim Pygmäe müssen wir dahingestellt sein lassen. Das hat Grenzen. Und nun kommt der entscheidende Punkt, noch, will ich noch hinzufügen. Jetzt haben wir ja nur zwei Personen. Ego, Alter. Wir sagen immer Ego, Alter. Ego und Walter. Die haben mir also als Jungstudent gesagt, ja, Eco, Alter, Neuter. Ja. Ist das schon eine gesellschaftliche Situation? Wo fängt die Gesellschaft an? Wenn nur zwei zusammen sind? Das ist symbiotisch. Gleich intim gesteuert über Sexualität, über Bedürfnisbefriedigung. Kann auch über Gewalt gesteuert sein. Über Wahrnehmung. Sie brauchen einen Dritten. Der Erste, der das erkannt hat, war der Simmel. In seiner Soziologie. Und dann gibt es noch einen zweiten Autor, der das zentral gestellt hat. Das ist Sartre am Anfang der Kritik der dialektischen Vernunft. Sie können sagen, mit dem Dritten fängt die Gesellschaft an. Die Selbstbeobachtung, die Subjektivierung, Objektivierung der Selbstbewusstsein. Überlegen Sie sich doch mal Folgendes. Da wollen wir uns doch nicht selbst täuschen. Wenn wir zu zweit sind, wir beide gehen davor, wir reden doch so oft über andere. Sie erzählen mir was über, ach, können Sie den da, den Hochschullehrer, ja. Ich sage, ah ja, gut, also. Es kommen immer im Gespräch, taucht der andere auf, eine dritte Person. Dass man nur über sich spricht, das ist so selten. Vielleicht Liebespaare in der ersten Situation einer starken erotisch-sexuellen Bindung. Aber nach einem Jahr ist das vorbei. Ja, dann muss das irgendwie ausgebaut werden. Ja, man sagt ja auch immer, der Gehlen hat gesagt, die Ehe ist der Tod der Liebe und das ist funktional erforderlich. Ja, weil sie in eine andere Statusposition einrücken. Und dann müssen Sie vor dem Problem, müssen Sie eine Beziehung gestalten. Ja. Da spielen dann auch immer andere. Da haben Sie Kinder, da haben Sie Verwandte, ja, da haben Sie Freunde. Das ist das Problem auch der Familie der nächsten Gesellschaft. Das nur angemerkt. Sie hat sich abzugrenzen und auch zu erweitern. Ist das Problem. Wie wird die Grenze aufgehalten zwischen zwei Personen? Also sind dann nicht nur unter sich. Wenn die vier Wochen zusammen sind, langweilen sie sich. Oh Gott, also was kommt denn nicht mal jemand anders vorbei? Ja? Ich kriege ja einen Zustand. Gut, wir wollen jetzt nicht in Paarbeziehung, Soziologie der Paarbeziehung einsteigen. Ich erwähne das nur deshalb, dass zwei sind nicht genug, um eine Selbstbeobachtung und Objektivierung aus. Brauchen Sie einen Dritten, vielleicht einen Vierten, es gibt obere Werte. Gibt auch Überfallgesellschaftungen. Da sind so viele Gänse an U-Bahn fahren. Ja, Hauptverkehrszeit, da liegen gewisse Überfallgesellschaftungen vor. Stehen Sie in der U-Bahn, da stehen Sie im Stau, ja, sind so viele da. Also darauf wollte ich jetzt hier nur hinaus. Als Autor merken Sie Simmel, Sartre, Kritik der dialektischen Vernunft. Da spielt der Dritte dann eine Rolle. Bei Max Weber finden Sie das nicht. Finden Sie auch nicht bei Durkheim. Meines Wissens hat das als erster der Simmel so thematisiert. In seiner Soziologie. Und der Dritte kann ja verschiedene Funktionen. Der kann sie beide aufbauen, der kann den Einzelnen gegen anderen ausspielen, alles Mögliche. Der kann in verschiedenen Statuspositionen in diese Beziehung eintreten. Kann vermitteln, dergleichen mehr. Also meine Generation sagte dann noch, mit dem Dritten fängt die Gesellschaft an. Nämlich dann fällt auch die Objekt, der erkennt etwas, was ich nicht erkenne. Sie erkennen etwas in dem Gespräch mit ihm, etwas, ach sag mal, der war ja komisch, der muss was gegen den haben. ja, dass er ihn immer so distanziert anguckt und zu wortkarg ist. Aber hier sehen Sie, dann geht man schon sehr in eine spezielle Analyse, steigt man schon ein. Also mal in eine Kommunikations-, einer Gruppe zwischen bestimmten Personen, Paarbeziehungen. Sie können das erweitern auch. Es gibt ja auch mittlerweile eine sehr elaborierte Biografieforschung. Der Punkt von den beiden, Ego, Alter und in verschiedenen Einstellungen, zu dem Dritten. Und wenn der Dritte, dann wird eigentlich erst. Und da sehen Sie etwas ganz Wichtiges, glaube ich. Wir leben in einer Situation, wo die einfachen Interaktionssysteme umgebaut werden. Also einfache Interaktionssysteme werden über Verbreitungsmärkte immer verändert. Sei es durch Sprechen, sei es durch schriftliche Kommunikation, sei es durch Druck oder sei es durch die modernen Kommunikationstechnologien. Das hat auch dann seine eigene Dynamik und seine Eigenheiten, auch seine Eindimensionalitäten. Aber sie werden wahrscheinlich also noch sehr lange die Selbstbeobachtung in einzelnen, in einfachen Interaktionen nicht eliminieren können. Sonst gibt es keine Gesellschaft. Der Luhmann hat mal ein schönes Beispiel auf einer Tagung gebracht, in den 80er Jahren. Da sagt er, ja, wie ist es eigentlich, wenn sich zwei verabschieden, wenn wir uns verabschieden, sind wir doch her. Woher wissen wir denn, dass es weitergeht? Ist mal kontingente Bedingungen ausgeschaltet. Ich gehe zu Hause und habe irgendeine Krankheit oder so. Sterbe, muss ins Krankenhaus. Woher wissen wir, dass es weitergeht? Und dann hat er gesagt, das wissen wir deshalb, weil es Gesellschaft gibt. Und was heißt denn da Gesellschaft? Dass wir uns selbst beobachten können. Es gibt ein Kommunikationssystem, was immer wieder selbst, und dafür müssen Sie auch anwesend sein. Sie können eine Mail schicken. Das ist aber dann immer schon in einem bestimmten Rahmen, in einem Kommunikationssystem erteilt. Eine bestimmte Technologie, keinen Brief schreiben. Ich kann rufen. Haben Sie das Problem der Erreichbarkeit, raumzeitlicher Erreichbarkeit? Die kann erweitert werden. Sprechen, Sprache, Schrift, Druck und heute, was uns heute begegnet. Heute also der Umbau. Heute haben Sie einen Umbau der gesellschaftlichen Kommunikation. Und ich gehe davon aus, dass daran keiner etwas ändern wird. Politisch. Aber das verlässt jetzt dann schon unser Thema. Wir wollten ja, heute, deshalb komme ich zu dem Schluss in dieser Stunde. Überlegen Sie sich, ich schicke Ihnen das dann, in Bezug auf den Text, den ich gemailt habe, die Verlängerung in der simpelsten Form, Handlung, Rahmen. Rahmen, konstitutive Grundsätze und dann diese Puzzleprobleme. Also von welchem Handlungsbegriff gehen wir aus, von welchem, gibt es so etwas wie eine Handlungstheorie, was heißt Handlungstheorie? Warum gibt es keine Handlungstheorie, gibt aber etwas, was Ihnen entspricht? Das hatte ich Ihnen so kurz, also was man die Theorie des Handelns nennen kann, ja, die uns nicht committet auf bestimmte Ereignisse. Sei es grob oder feinkörnig individuiert. Und dann der Übergang, ja. Was heißt es, einen kommunikativen Akt zu vollziehen? Was wird vorausgesetzt? Ich brauche eine Information. Die hat bestimmte, es ist natürlich klar, wenn man von Information, ich will ja nicht nur die Information, dass es morgen regnet. Ich möchte ja auch, ist die Information wahr oder falsch? Sie möchten ja nicht nur Information, bringen Sie mir das Bier. Sie wollen ja auch die Bedingungen kennen. Ja, das ist so, also A, sagen wir, Sie sind bereit, mir das Bier zu bringen, dass es so etwas wie Bier gibt. Also es gibt Ausführungen, Bedingungen des Erfolgs von Handlungen und Kommunikation. Und ich fand also auch in meiner letzten Jahre, als ich mir darüber nachgedacht habe, ich rede hier nicht mit irgendwelchen erschöpfenden Interpretationen aus, aber die meisten, sozial, Luhmann zu lesen, Phasen zu, von Weber wollen wir erstmal gar nicht reden, ja, da kriegen sie einen Nervenzusammenbruch. Ja, ist jetzt erschienen die textkritische Ausgabe von Wirtschaft und Gesellschaft. Das ist nur für Fachwissenschaftler. Das liest kein Student der Soziologie. Also so neurotisch kann gar keiner sein. Ja. Ja, der Klaus Lichtblau hat eine Rezension geschrieben, das sagt er mal lieber die alte Ausgabe lesen. Das ist so detailliert. Das hat der Gerhard Wagner, die Einband der Wissenschaftslehrer von Weber, so detailliert. Gut. Wer meint, darin liegt das Heil, der soll das machen. Die Weberianer sind ja alle verfeindet. Ja, ich habe selbst ein kleines Buch über Weber geschrieben, über Webers Religionssoziologie, eine Neubewertung. Gucken Sie es mal an, ist nicht so teuer, einmal mal durchlesen. Glücklich in der Soziologie. Das sind alles geschichtliche Positionen. Können Sie sagen, auch der Luhmann, auch der Habermas. Das sind geschichtliche Positionen. Was sagen die uns zur Erkenntnis der Gegenwartsgesellschaft? Das müssen Sie sich selbst beantworten. Also soziale Systeme, das ist 84 erschienen, glaube ich, 85, 86 eine Ausgabeeinkommen, Konferenz, wo der Luhmann selbst dabei war, hat dann geantwortet. War ganz informativ. Es gab auch 82 eine, meine 82, Theorie des Kommunikativen hat 83 eine Konferenz in Düsseldorf. Theorie des Kommunikativen. Da hatte ich auch einen Habermas-Krieg in Bezug auf die Sprechakt-Theorie eingebracht. Gut, alles 80er Jahre, alles Geschichte. Ich habe jetzt noch mal letztes Jahr in der Rutgers-Universität in einer Tagung einem Philosophenfreund dort Defects of Speech-Act-Theorie noch mal auf Englisch so eine kurze Zusammenfassung finden, das auch in allen anderen Büchern auf Deutsch. Ja. Können sich konfrontieren. Die Situation hat sich grundsätzlich verändert. Also ich habe jetzt eigentlich nicht in diesem Semester als Einführung nicht gesprochen über die Soziologie der Gegenwartsgesellschaft, sondern ich habe in eine ganz dünne, ganz schmale Spur gelegt, wie man sich mit dem Handlungsbegriff konfrontiert. Und wo man den Übergang macht, ja, jetzt heute diese kurze Zusammenhang, ich schicke Ihnen das dann noch. Ja, was heißt es, einen kommunikativen Akt zu vollziehen? Der Luhmann hat drei Selektionen, Information, Mitteilung, Verstehen, Anschlussrationalität. Was ich für Wurf behalte, sind die Bruchstellen, und die Anschlussrationalität. Nämlich Kommunikation sind als Handlungen immer weiterzuführen. Insofern kann es keine erste und keine letzte Kommunikation geben. Kommunikation kann nicht anfangen. Und es setzt immer einen Beobachter voraus, sagt er. Das ist auch was dran. Ja? Kann nicht aufhören. Kann sich immer nur selbst, ja, fortführen. Mit eigenen Mitteln. Nicht durch Regen. Und nun gibt es ein ganz, damit schließen wir auch ab, nochmal mit einem mehr theoretischen Gesichtspunkt, wo ich glaube, wo etwas erkannt ist, wie Sie das auch immer ausführen. Dann können Sie natürlich sagen, wenn es hier reinregnet, wenn uns die Steine auf den Kopf fallen, der Boden tut sich vor uns auf, ist auch unsere Kommunikation beendet. Fallen wir eine Schlucht. Ende. Gibt es auch keinen Fortgang. Was würde man darauf sagen? Ja, genau, das ist so. Es gibt natürlich immer Umweltvoraussetzungen von sozialen Systemen, würde sagen, von Mitgliedschaftssystemen, die sie nicht negieren kann. Das ist ja der Witz auch bei Parsons schon der Systemtheorie. Muss eine Umwelt, ich erfinde die Umwelt nicht. Ist auch keine Konstruktion, auch für den Luhmann nicht, auch für den Parsons nicht, mit ganz unterschiedlichen Ansätzen. Aber das soziale System ist kein Teil der Umwelt. Muss ich fragen, warum? Und da spricht er von Letztelementen, um das von kausalen Einflüssen. Wenn ich eine Operation jetzt habe, irgendwas, ja, unterliege ich natürlich kausalen Einflüssen, einem bestimmten Wissen, bestimmten Kenntnissen, Geschicklichkeiten von Arzt oder was auch immer. Einer bestimmten Pflege, einer bestimmten Organisation. Gibt kausale Einflüsse, technische Einflüsse. Aber das sind nicht jetzt Elemente sozialer Systeme. Da gibt er eine bestimmte Antwort drauf. Warum? Weil die keine Resonanz in der Umwelt haben. Insofern sind Bewusstseinssysteme, obwohl unser Bewusstsein sozusagen eingekeilt ist in unserer Neurophysiologie, selbst ein eigenständiges, also ich würde sagen, ein mentales Bewusstseinssystem hat auch nur eine bestimmte Funktion, wollen wir nicht vertiefen, System. Das ist, wie es nennt, strukturell gekoppelt mit Kommunikationssystemen. Nicht unser Arm. Nicht unsere Magengeschwür haben keine Konsonanz in sozialen Systemen. Ja, in diesem Sinne, wir sehen uns dann noch in der Übung zweimal, das war die letzte Stunde. Sie bekommen dann noch den letzten Text, wo ich das nochmal zusammenfasse, ein bisschen ausführlicher. Ich gebe Ihnen dann noch Hinweise auf die Literatur. Die einzelnen Punkte sind auszuführen weiter. Also ich habe das mit der Information, ich will das jetzt sagen, was ist denn eine Information? Was meinen Sie, was eine Information ist? Wann machen wir aber Schluss? Ja, sonst gehe ich Ihnen zu sehr auf die. Was meinen Sie in Information? Es regnet morgen. Ist das eine Information? Eine Vermutung. Was meinen Sie? Hm? Eine Information. Was meinen Sie? Eine Information. Den jungen Mann wollen nicht hören. Was meinen Sie?
Woher Sie das haben?
Woher wir das haben? Bitte. Ja, das ist das Problem. Denn man würde sagen, das ist eine bestimmte Sinnselektion, dass es morgen regnet. Die kann wahr sein, die kann falsch sein. Wir können auch sagen, es ist ein bestimmter Sachverhalt. Es ist eine Hypothese. Die kann wahr sein, die kann falsch sein. Also Sie haben in der Zeitdimension eine Differenz. Und Sie haben es eine Wettervorhersage. Die meisten Wettervorhersagen stimmen ja. Das ist das Interessante. Wir gehen ja immer davon aus, wo die Wettervorhersagen nicht stimmen. Ja. Meistens stimmen ja. Also müssen wir es nicht. Sie kennen das, wie das uns kommuniziert wird. Aber Sie sehen dabei zumindest das Problem. Ich habe mich immer sehr schwer getan mit diesem Informationsbegriff. Sag mal, der macht selbst Sinn, weil ich mich nicht an dem Sinnbegriff so binde. Ja? Sie können auch natürlich sagen, es wird eine Prognose gestellt, ein Sachverhalt behauptet über einen zufälligen Zustand. Der kann je nach Kausalitätsbegriff, den Sie haben, der kann prinzipiell falsch sein. Dann sind Sie aber kein wissenschaftlicher Realist. Ein wissenschaftlicher Realist würde sagen, kann nicht prinzipiell falsch sein. Unter bestimmten Voraussetzungen wird es morgen regnen. Den Gründen der Situation, planetarisch, pipapo, ja, dass man alles aufzählen würde. Ich will Sie da nur auf ein Problem aufmerksam machen in Bezug auf, würde ich sagen, letztlich, wenn einer sagt, morgen regnet es, ja, dann teilt er Ihnen einen bestimmten Beschreibung eines bestimmten Sachverhaltes als eines bestimmten Ereignisses mit. Natürlich, je weiter das Ereignis von uns entfernt ist, wenn einer sagt, ja, am 6. Juni 2020 regnet es, würde ich sagen, ja gut, schon im Juni, wir haben denen, die vorhersagen, ganz gutes Wetter sein, aber ob es am 22. regnet oder nicht, kann man nicht sagen. Mondfinsternissen können sie aber vorhersagen. Fragen Sie das nur mehr lauter.
Das ist immer noch eine Frage, ob man sich jetzt als Adressat oder Beobachter.
Ja.
Ja. Information,
ja.
An der Stelle dann verhandle ich was anderes, als dass ich mich als Beobachter, jemanden beobachte, der vollzieht gerade eine Mitteilung, also einen Sprechakt.
Das ist natürlich ist es erstmal eine Mitteilung, Sie haben die Mitteilung verstanden, Intention, haben Sie verstanden. Und man kann es abkürzen erstmal. Sie wollen natürlich auch die Bedingungen kennen, unter denen diese Behauptung wahr oder falsch ist. Normalerweise investieren wir Vertrauen in bestimmte Informationsverbreiter, ja, oder die bestimmte Prognosen anstellen, sinnlos an allem zu zweifeln. Ja. Kann aber falsch sein, könnte prinzipiell falsch sein. Also es gibt ja diese Freund sagt, Regen in Frankfurt. Kann einer berechnen, wie die Verteilung des Regens in Frankfurt ist? Kann keiner berechnen. An der Bockenheimer Warte regnet es, am oberen Platz nicht. Gehen Sie zur Zeil, regnet es wieder. Gehen Sie nach Bornheim, regnet es nicht. Gibt es da eine Verteilungsberechnung? Wenn Sie eine kennen, sagen Sie es mir mal. Ja, gut. Was soll ich Ihnen noch zum Ende sagen? Also, das haben wir doch länger gemacht. Ich muss mich jetzt etwas beeilen. Wir sehen uns ja nochmal, schließen dann ab und schicke Ihnen die Sachen. Wir halten Kontakt, gehen dann noch in das Historische Museum und lassen uns inspirieren und verabreden am Mittwoch noch unseren Workshop. Interpretation, also kleine Krisenexperimente interpretieren. In diesem Sinne, ich hoffe, natürlich waren Sie sehr frustriert, aber das macht nichts. Man muss sich auch mal frustrieren lassen. Und kommen Sie mir gut Schöcher Schutjom. In diesem Sinne.